Nadja Reichert liest Nessa Altura.
Das Lieblingstaxi. Tess hat ein Lieblingstaxi, einen weißen Daimler. Es hat keinen Standplatz. Man kann es rufen, wenn man die Telefonnummer kennt. Es parkt in einer ehemaligen Scheune neben dem Einfamilienhaus des Besitzers. An Wintertagen ist es, wenn nicht in Gebrauch, mit einer Plane abgedeckt. Tess geht, wenn sie einkaufen geht, daran vorbei und stellt sich vor, was so ein Taxi alles erlebt haben mag. Wenn es wieder mal einen Tag gegeben hat, der gegen Tess war, belohnt sie sich mit einer virtuellen Taxifahrt. Mal zum Kino, mal zum Dorfwirt, mal zum Lieblingsitaliener. Es kommt nicht darauf an. Sie wird sowieso nicht hinkommen. Was dieses Taxi so besonders macht? Mit dem Fahrer hat es jedenfalls nichts zu tun. Das ist meistens der Peter. Montags manchmal ein Student, der sich ein paar Euros dazu verdienen will, und am Samstag gelegentlich ein Türke. Unwichtig. Dieser Daimler hat eine merkwürdige Eigenschaft. Er bringt die Fahrgäste dazu, Gegenstände in ihm zu vergessen. Sobald Tess auf dem rückwärtigen Polster Platz nimmt, findet sie etwas. Manchmal in der Ritze zwischen Rückenlehne und Sitz, manchmal unter dem Vordersitz, manchmal auf der Hutablage oder unter der Armstütze. Diese verloren gegangenen Utensilien haben eine magische Eigenschaft. Sobald Tess sie an sich nimmt, verwandelt sie sich in deren Besitzer. Und das Taxi fährt sie, ohne dass sie ein Wort sagen müsste, ans Ziel der Vergesslichen. Neulich zum Beispiel fand sie einen Herrenknirps unter dem Vordersitz. Noch während Tess ihn musterte, wendete das Taxi. Es hielt vor einem dieser Betonbürohäuser, die als Flaggschiffe moderner Architektur gelten. Als sie ausstieg, in ihrer Hand eine schwarze Aktentasche aus feinem Boxcarfleder, sah sie, dass sie graue Beinkleider trug. Sie warf dem Taxifahrer, an jenem Tag war es der Türke, lässig einen Zwanziger hin und betrat durch eine Drehtür die marmorne Eingangshalle. Man grüßte sie respektvoll. Sie glaubte, den Namen Dr. Hopper zu verstehen. Banker sehen für Tess alle gleich aus. Sie verzichtete darauf, ihr Antlitz in der Herrentoilette zu besichtigen. War sich auch nicht sicher, ob die Herrenausstattung unter den Kleidern vorhanden sein würde. Mit ihrem Spitzenhöschen wollte sie sich nicht blamieren. Es war ihr klar, dass dies das Schlimmste wäre, was einem Banker zustoßen konnte. Tess passierte ungehindert die Zierbrunnenanlage. Alhambrahafte Kühle umgab sie, trat in den aluminiumverkleideten Lift und fuhr in die oberste Etage. Sie verbrachte einen Nachmittag inmitten des allerprächtigsten Alpenpanoramas mit dem Unterschreiben von Kreditbewilligungen, während sie aus einer Glasschale Erdnüsschen knabberte. Nicht, dass sie etwas davon verstanden hätte, aber amüsant war es doch, mit Millionen Euros zu hantieren, die ihr nicht gehörten. Es hatte etwas, ja, es war schwer zu beschreiben, etwas Gottähnliches und gleichzeitig Unanständiges. Gegen 7:30 knurrte ihr der Magen und sie war es plötzlich leid, ließ den Schirm im Vorzimmer und fuhr mit dem Bus nach Hause. Letzten Februar fand Tess ein Feuerzeug von Cartier in der Ritze. Ehrfurchtsvoll überprüfte sie, ob es funktionierte. Sofort hüpfte ihr eine Zigarette zwischen die Lippen, obwohl sie doch seit der Geburt ihres Sohnes Max Nichtraucherin war. Der Daimler hielt vor einem stadtbekannten Nobelrestaurant. Elegant schwang sie beide Beine parallel aus dem Fond und stöckelte am Türsteher vorbei. Das Hahnentrittkostüm mit den schwarzen Revers aus Samt passte wie eine zweite luxuriöse Haut. Münchner Schick oder gar ein Pariser Couture-Modell? »Einen schönen guten Abend, Frau Direktorin«, sagte der Oberkellner und geleitete sie zu einem Tisch, der für zwei Personen gedeckt war. »Aha«, dachte sie gespannt. Ein unbekannter, vermutlich tropischer Cocktail stand vor ihr, noch bevor ihr Gast erschien. Interessiert musterte sie die Ankömmlinge. Welcher davon würde sich zu ihr setzen? Ein Mann? Harrison Ford? Ein Geschäftspartner? Leibarzt? Geheimagent? Liebhaber? Oder vielleicht doch eine Frau? Eine Anlageberaterin? Künstleragentin? Oder womöglich ihre Geliebte? Tess schluckte nervös. Was trieben Frauen eigentlich miteinander? Alles war möglich in einem solchen Hahnentrittkostüm aus Bouclé-Wolle und Samt. Schließlich kam ihre Schwester Annie, auf dem Kopf ein beneidenswert schickes Schleierhütchen, und erzählte ihr vom Kummer mit ihrem Mann Randolph. Randolph? Hatte er nicht immer Georg geheißen? Taktvoll schnalzte Tess mit der Zunge. Sie bestellte Burgunderrotwein. Am Ende hatten beide einen Sitzen und der Oberkellner musste sie hinaus begleiten, sonst wären sie gestolpert. In einer Anwandlung von Großzügigkeit schenkte Tess ihrer Schwester das silberne Feuerzeug. Sie wollte nach Hause. So viel hatte sie schon seit langem nicht getrunken. Oder die Sache mit dem Papierschnipsel mit der Telefonnummer. Während Tessie noch zu entziffern versuchte, hielt das Taxi schon. 87, das war eine kurze Fahrt gewesen, stoppte mitten auf der Hauptstraße, dort, wo seit einiger Zeit ein Schild Table Dancing ankündigte. Tess hatte sich schon so ihre Gedanken darüber gemacht, war aber zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen. Unschlüssig stand sie vor einem Kleiderladen mit schrägen Outfits. Noch ein paar andere standen da, als warteten sie auf irgendetwas oder irgendjemanden. Plötzlich begriff Tess, schob die Hüfte vor und stülpte die Lippen zum Schmollmund. Unterm kurzen Rock zog es gewaltig. Das war sie nicht gewohnt. Unauffällig schaute sie nach. Nichts darunter, du meine Güte! Und was sollte sie verlangen? Was war denn üblich? Einheimische und Touristen der gleiche Preis? Und wie war es mit Münchnern? Berlinern? »Nur nicht in Panik geraten«, sagte sie sich. »Was andere können, kannst du auch.« Ein Jeep hielt, ein Blonder mit Schnauzbart am Steuer. Er langte über den Vordersitz zur Beifahrertür und öffnete. Jetzt hätte sie das Papierchen wegwerfen können und wäre gerettet gewesen. Aber die Neugier siegte. 50, sagte sie kühn. Und als er nickte, die halbe Stunde. »Zu mir oder zu dir«, murmelte er. Mein Gott, wenn ihre Nachbarn sie so gesehen hätten. Also zu ihm. Ganz nettes Apartment, hätte sie ihm gar nicht zugetraut. Moderne Fotografien an den Wänden, eine teure Hi-Fi-Anlage. Tess schlüpfte ins Bad. Er lag schon nackt im Bett, als sie wieder herauskam. Sie genierte sich in Grund und Boden, trug das Handtuch wie einen Schild vor sich her. Er lächelte, wollte es, Gott sei gelobt, auf die traditionelle Art, war sogar zärtlich und zahlte hinterher anstandslos. Sie spülte den Zettel mit der Klospülung hinunter und verließ fluchtartig die Wohnung. Unerwartete, steuerfreie 200 Euro in der Tasche. Nach Hause leistete sie sich ein Taxi. Nicht den Daimler natürlich, sondern ein ganz normales. Ließ an der Konditorei halten und kaufte Fritz ihrem Mann 300 Gramm bittere Mandelsplitter. Nichts liebte er mehr. Nun hatte Tess erst richtig Blut geleckt. Schon am nächsten Tag tat sie es wieder. Dieses Mal eine Lesebrille. Sie bescherte ihr einen furchtbaren Nachmittag. Sie alterte mit jedem Fahrtkilometer, bekam Gebissschmerzen und Kreuzweh und wandelte sich an der letzten Ampel zur Oma. Sie besuchte ihre Enkel in der Oststraße. Ihre aufgebrezelte Tochter verabschiedete sich eilig mit einem hingehauchten Küsschen, sandte ein sündiges Aroma von Moschus in den schlecht gelüfteten Raum und überließ sie schutzlos den Rabauken. Die trampelten ihr auf die Füße, boxten sie lustvoll in die klapprigen Seiten und verlangten lautstark nach Grießbrei, den Tess schon seit Ewigkeiten nicht mehr gekocht hatte, weil ihre Kinder ihn nicht mochten. »Mann, bist du vergesslich«, schrien sie, als sie Milch und Topf suchte. Nach 2 Stunden war sie mit den Nerven am Ende, sperrte den 5-Jährigen ins Klo, setzte die 12-Jährige vor einen Horrorfilm und fesselte den 8-Jährigen ans Stockbett. Sollte doch ihre vermaledeite Tochter sehen, wie sie die kleinen Seelchen wieder reparierte. Tess zertrat die Brille mit ihrem Absatz und machte sich aus dem Staub und vor Ärger ein ganz klein wenig in die Hose. Da hatte sie dann erst einmal genug von den Taxiabenteuern. 3 Monate blieb sie abstinent. Dann juckte es sie wieder. Es muss ihr Unglückstag gewesen sein und sie grämt sich bis heute, dass sie es nicht vorausgesehen hat. Juni, ein Freitag, der 13. Das Taxi brachte sie geradewegs in die Hauptstadt. Fassungslos beobachtete Tess das Taxameter. Du meine Güte, wer sollte das bezahlen? Die Stadt war festlich geflaggt. Heute würde ein großer Empfang in der britischen Botschaft stattfinden. Das hatte sie in der Zeitung gelesen. Der Chef fuhr selbst, hatte sie wie eine alte Bekannte begrüßt. Zunächst war er redselig gewesen, dann aber zunehmend schweigsamer geworden. Heute bekäme er einen nagelneuen Wagen, erzählte er stolz. Den alten, treuen Daimler wolle er verkaufen, ob sie nicht Interesse habe. Kein Geld, leider, hatte sie gesagt und schon unter den Vordersitz gelugt. Nichts. Sie drehte sich um und musterte die Hutablage. Leer. Sie grapschte in die Ritze und zog ein Päckchen mit Glanzpapier hervor. Na also! Neugierig wickelte sie es aus. Ein Hundehalsband mit Diamantbesatz. »Gästehaus der Bundesregierung, Your Majesty?« sagte der Fahrer. Tess sah ihn nur an. Er nickte, war schweißnass vor Aufregung. Sie sah es im Rückspiegel. Sie presste die Knie zusammen und winkte ein wenig mit der behandschuhten Hand aus dem Fenster. Fuhr sie wirklich manchmal mit einem ganz normalen Taxi? Tess konnte es kaum glauben. Sie fasste sich an den Busen. Tatsächlich. Es war wahr, was die Zeitschriften schrieben. Der rechte, der Ordensbusen, war stäbchenverstärkt, damit das Gewicht der Ehrenmedaillen ihn nicht unschön niederdrückte. Plötzlich hubte der Chef heftig. »Superstau, Verdammter«, fluchte er, was sie angesichts ihrer hohen Geburt unmöglich fand. Sie rollten sacht an den Straßenrand. »Kein Durchkommen«, er spuckte die Wörter in den Rinnstein. Tess packte ihre Handtasche, drückte das Kreuz durch, hob den Stahlplattenbusen, setzte ein eisiges Lächeln auf und entstieg der Limousine. Sie wollte sich das unvorhergesehene Bad in der Menge nicht nehmen lassen. Schon sammelten sich Neugierige mit britischen Fähnchen in der Hand. Sie öffnete die Krokotasche, um das Halsband für ihren Lieblingskorgi zu verstauen. Ein Freitag! Weh ihr! Das Band entglitt ihren arthritischen Fingern. Der 13. Ach, es verschwand im Gully. »Kannst ihn haben«, sagte der Fahrer plötzlich nervös. »Zahlst später. Ich mach dir einen guten Preis. Ich fahr mit dem Zug zurück, gleich zum Werk und hol mir den neuen. Da!« Der Schlüssel flog in ihre Hand. »Ein wunderbares Auto«, sagte Tess verträumt. »Ein Daimler. Der lebt länger als alle anderen.« Er hastete auf den Eingang einer U-Bahn-Station zu. Tess sah ihm verdutzt nach. Ihre Knie, die noch vor kurzem königlich gewesen waren, zitterten. Langsam öffnete sie die Fahrertür und schob den Schlüssel mit dem Stern ins Schloss.